Wir wollen ein Wort Gottes hören, und zwar aus der Offenbarung, Kapitel 22, und zwar die zwei Verse 8 und 9. Johannes 22, Vers 8 und Vers 9. Bitte? Entschuldigung, Offenbarung 22, Offenbarung des Johannes, Entschuldigung. Vers 8. Und ich, Johannes, bin der, welcher diese Dinge hörte und sah. Und als ich hörte und sah, fiel ich nieder, um anzubeten vor den Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigte. Und er spricht zu mir, siehe zu, tu es nicht, ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, der Propheten und derer, welche die Worte dieses Buches bewahren, bete Gott an. Soweit. Johannes, dem der Herr die gewaltigen Geschehen der Zukunft offenbarte, welche die Gottlosen treffen wird, fiel nieder zu den Füßen des Engels. Der Engel in Vers 9b sagt spontan, bete Gott an. Mit dieser Aussage lenkt der Engel von sich weg. Wohin? Hin zu Christus. Hätte dieser Engel angesichts der Offenbarungsverkündigung wie auch dieser angebotenen Anbetung des Johannes solches angenommen, wäre der Engel verflucht worden. Wir lesen das in Galater Kapitel 1, Vers 8. Denn mit der Annahme dieser Ehre, die der Johannes ihm, dem Engel, anbietet, wäre ein anderes Evangelium zustande gekommen und der Fluch wäre auf diesen Engel übergegangen. Paulus sagt, der sei oder ist verflucht. Wohlweislich leitet dieser Engel die Eheannahme auf Gott, also auf Christus hin. Das heißt, nicht zu den Füßen eines Engels, wohl aber zu den Füßen Jesu ist unser aller gesegneter Platz. Dort an diesem Platz kommt jede Dunkelheit ans Licht. An diesem Platz wird jedes Problem gelöst. Auch wird zu seinen Füßen jede Frage geordnet. Es seien die Fragen der Sünden oder die Sorgen des Dienstes oder was es auch sonst noch sein mag. Es gibt überhaupt keinen besseren Platz für einen schuldigen Sünder oder für das glückliche bzw. das unglückliche Gotteskind. Und die erste gewaltige Wahrheit, die einer Seele an diesem Platze leuchtet, ist, dass Jesus größer ist als unsere Sünde. Und davon müssen wir ausgehen, und das wollen wir immer wieder sehen und wollen es erkennen. Jesus ist größer als jede Sünde. Genauso sehen wir dies bei der großen Sünderin, wie sie genannt oder geheißen wird, in Lukas 7, Vers 36 und folgende Verse. Der treue Herr hatte zu ihr etwas gesagt. Er hatte etwas gesagt zuvor. Nicht zu ihr, sondern zuvor. Und zwar kommet her zu mir alle ihr Mühseligen und Beladenen, ich werde euch Ruhe geben. Vielleicht hatte dieses Weib solche Worte gehört. Ich weiß es nicht. Aber sie suchte danach und fand nun den Herrn, allerdings im Hause des Pharisäers. Und wir könnten sagen, hatte denn diese stadtbekannte Sünderin keine Hemmungen, über die Schwelle des Hauses jenes sittenreinen Mannes zu gehen? Die Pharisäer waren die sittenreinste Abteilung in Israel. Sie lebten unter großer Kasteiung, um ja das Gesetz bis auf das I-Pünktchen einzuhalten, war ihnen jede Selbstverleugnung und jede Selbstenthaltung gerade recht. Aber welche finsteren Blicke des Hausherrn und der Gäste vieler musste sie dort treffen, wenn sie in dieses Haus des Pharisäers ging. Und zwei Mächte zogen sie dort zu den Füßen Jesu. Und diese beiden Machtpositionen waren erstens ihre große Sündenlast. Sie zog sie dorthin. Und zweitens Jesu große Liebe der Reinigung zu ihr. Das zog sie ebenfalls. Weil sie sich aber reinigen wollte, vermochte sie jedes Hindernis zu überwinden. Und wo immer Hindernisse da sind, die so scheinen, als ob sie unüberwindbar wären, dann ist es ein Festhalten an der Sünde. Wie ein vom Sturm Wind verschlagenes Vöglein einen Platz der Ruhe unter dem schützenden Dache findet, so fand sie den Platz der Zuflucht und der Ruhe zu den staubbedeckten Füßen des Sohnes Gottes. Simon, der Pharisäer, hätte dem Weibe nicht erlaubt, ihm zu nahe zu kommen. Und die Jünger hätten nicht mehr Gnade ihr erzeigt. Aber er, Christus, der Demütige, von dem wir alle lernen sollen, der Schöpfer Gott, hinderte sie nicht, seine Füße mit Tränen ihrer Buße und Dankbarkeit zugleich zu benetzen. Zu seinen Füßen, da fand sie ein Herz voll liebender Zartheit. Er stieß sie nicht von sich. Er machte nicht einen einzigen Vorwurf. Wenn wir die Geschichte lesen, dann wird uns das alles klar. Nicht einen Vorwurf. Im Jakobusbrief steht's von Gott, der niemanden etwas vorwirft. Das müssen wir uns durchdenken. Noch nicht einmal deine Sünde
wirft er dir vor. Kein Vorwurf.
Voller Barmherzigkeit hob er ihre Last, unter der sie seufzte. Und dem hörte sie, und dann hörte sie eine zarte Stimme, die da lautet: Weib, deine Sünden sind vergeben. Dein Glaube hat dich gerettet, gehe hin in Frieden. Drei Dinge. Und in diesem Worte Jesu finden wir zugleich drei Zeitpunkte. Und zwar Vergangenheit, deine Sünden sind vergeben. Gegenwart, dein Glaube hat dich gerettet, und Zukunft, gehe hin in Frieden. Alles, aber auch alles war für sie, für diese Sünderin nunmehr geordnet, die so lange Zeit unter der Macht des Teufels gestanden hatte. Weil ihr so viel vergeben war, konnte und vermochte sie so viel den Herrn zu lieben. Zu seinen Füßen fand sie ihre Errettung. Und an dieser Stelle wird auch heute noch für allerdings nur für einen reuigen Sünder Errettung gefunden. Warum? Weil er derselbe gestern, heute und in Ewigkeit ist. Und der Herr Jesus, und das können wir mit Betonung sagen, ist auch größer als unser Dienst. Und das sehen wir genau im Hause Simons. Wir sagen nicht, dass die geliebte Maria von Bethanien das Weib im Hause Simons sei, was auch die Bibel nicht bestätigt. Wir sagen es nicht, weil die Bibel es nicht sagt. Es kommt uns hier vielmehr darauf an, auszudrücken, dass auch diese Maria, die wir jetzt ein wenig oder kurz besehen wollen, zu den Füßen Jesu, das war dort, wo auch dieses Sünderweib ihre Last los wurde, diesen Platz liebte. Und wo immer wir in der Schrift von ihr hören, finden wir sie zu seinen Füßen. Das ist kein Zufall, sondern das ist Gottes Mitteilung, und zwar an uns alle. Die erste Schrift oder die erste Schriftstelle ist in Lukas 10, Vers 38 bis 42. In keiner Weise wollen wir darum Marthas Dienst, ein Wort oder über ihren Dienst ein Wort der Verurteilung finden. Denn der Dienst der Martha war richtig und war gut. Nur die Dienende war verkehrt. So haben wir es zu sehen. Ihr fehlte das, was auch heute noch vielen Kindern Gottes fehlt. Es ist das Geheimnis des friedevollen, unbeschwerten Geistes. Das fehlt heute vielen. Die Art und das Wesen Jesu angenommen zu haben
oder zu besetzen. Um viele Dinge kümmerte sie sich, während eines, nur eines allein, er Jesus selbst, Marias Herz beschäftigte. Mit viel Bewunderung blicken wir also berechtigterweise auf diese Maria, weil sie verstand, diesen Platz einzunehmen. Sollten wir diese Bewunderung nicht vielmehr dem Herrn Jesus zuordnen? Denn er allein war es doch, durch den sie zu diesem Platze des Segens letztlich gebracht wurde. Und Maria folgte nur dem Zuge der Gnade. Mehr hat sie eigentlich nicht daran teil. Die von ihm Christus ausging, denn der Herr war es, durch den sie so reich gemacht wurde. Aber eines wollen wir dabei erkennen. Maria hatte diese Gnade nicht, weil sie Maria hieß. Wohl aber, dass sie und weil sie dem Herrn Jesus ähnlicher werden wollte. Sie nahm sein Wesen an. Sie trug es im Verborgenen und der Herr stellt sie als öffentliches Zeugnis für uns vor. Wegen ihrer geistlichen Verhaltensweisen erkennt sie den Herrn Jesus bis hinein in die tiefsten Werte der Geheimnisse Gottes. Weiter erfasst sie, dass der Christus vom Vater ausgegangen war, um des Vaters Willen zu tun. Und die bösen Herzen sündiger Menschen mit Frieden und Freuden zu erfüllen, eine Freude, welche die Welt nicht kennt. Auch wusste sie, zu den Füßen dessen zu sitzen, vor dem sich im Heiligtum des Himmels die mächtigen Seraphim ihre Angesichter bedecken und zugleich auch rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen, die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit. Jesaja 6, Vers 3. Auch erkannte sie ihn, den Christus, in der Offenbarung seiner Gnade, als den, der den Elenden das Brot des Lebens gibt und dessen Worte, die Worte ewigen Lebens sind. Ihr Herz verlangte sich von ihm allein zu nähren. Wenn doch die Martha erkannt hätte, dass der Herr weder auf die Erde noch in ihr Haus gekommen war, um bedient zu werden, hätte sie mit Maria zu des Herrn Füßen gesessen, es wäre weit, weit besser gewesen. Der Herr aber war gekommen, uns zu dienen, damit wir in ihm Ruhe finden, Friede und Freude recht genießen in seiner Gemeinschaft. Er ist es doch, der unsere Herzen füllen will.
Nicht allein das der Maria, sondern deines und meines. Und nicht nur einmal will er das tun, sondern wann? Gestern, heute und in Ewigkeit. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ein neuer Abschnitt. Wenig später legt sich der kalte Hauch des Todes auf das friedliche Haus der Schwestern in Bethanien. Mit wunden Herzen blicken sie auf den zerstörten Familienkreis. Lazarus, ihr Bruder, war gestorben. Aber erst nachdem alle ihre Hoffnungen zerstört waren, kam der treue Herr nach Bethanien. Die Glaubenserwartungen dieser beiden Schwestern gingen nicht oder reichten nicht bis zur Auferweckung ihres Bruders. Ihr Glaube reichte also nur hin bis zu einem sichtbaren Christus. Unsere Auferstehung, ich rede von uns, die wir dem Herrn Jesus gehören, werden wir aus der Glaubensperspektive, wo es heißt, nicht zu sehen, dem Herrn begegnen. Und wir werden ihn erst sehen, wenn wir auferstanden sind. Zwar warf sich die Maria zu den Füßen Jesu nieder. Und ihr Bekenntnis, das sie dort sagt, war dennoch und letztlich Unglauben. Sie sagt, Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Johannes 11, Vers 32. Völlig zerschlagen, legt sie ihre Sorgen, legt sie ihre Nöte dem Herrn zu Füßen. Ob die Unterhaltung der beiden weitergeführt wurde, wissen wir nicht. Die Heilige Schrift spricht nicht darüber. Die Gemeinschaft mit dem Herrn bringt Gelegenheiten, wo es auch einen Austausch der Herzen ohne Worte gibt. Das Erleben der Liebe des Herrn ist da zu tief für Worte. Eines wissen wir, er, Christus, ging mit ihr und sie mit ihm. Des Herrn Tränen, wie die Schrift hier zeigt, flossen mit ihren Tränen. Aber in seiner Nähe und in seiner Gemeinschaft, da wusste sie, alles ist und wird gut. Seine Stimme göttlicher Allmacht zerschnitt die Bande des Todes und machte den lösungsbedürftigen Lazarus frei. So groß, so gewaltig die Auferweckung sein mochte. Maria sah noch Größeres als die Macht, Tote
ins Leben zurückzubringen. Sie kannte sein Herz, welches voll innigen Mitgefühls ist, denn sie hatte seine Tränen gesehen. Niemals in ihrem Leben hätte sie wissen können, wie tief wirklich Jesu Liebe war und wie zart sein Herz und wie allumfassend sein Mitgefühl, wenn Maria nicht in die schweren Stunden des Leidens gekommen wäre. Auch da heraus wollen wir lernen. Was denn? Wir wollen lernen, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und zum Schluss lesen wir dann von dieser Maria in Johannes 12. Es liegt ja überhaupt schon eine köstliche Harmonie darin, dass dieser Bericht ihres Lebens der letzte ist. Das erwähnte Pfund echter, sehr kostbarer Narde hätte sie in dem Kreise ihrer Bekannten ausgezeichnet, doch in verschwenderischer Fülle, wie sie sagen, verwandte sie diese allein für ihn, für Christus. Die Person Jesu war ihr weit größer als ihre eigene. Maria salbte im Bewusstsein, er ging jetzt in den Tod, um ihr noch die letzte Liebe zu erweisen. Die Welt hatte für ihn nichts anderes, als ein schmachvolles Kreuz zu geben. Das war das, was die Welt zu bieten hatte. Unter allen seinen Geliebten schien allein sie, die Maria, dieses zu empfinden. Sie drückt dies in ihrer Handlung aus, das Beste, was ich habe, soll mit ihm in sein Grab gehen. Er, Jesus, ist mein Bestes wert. Mit größter Sicherheit, wir könnten sagen mit Gewissheit, verstand sie niemand als der Herr allein. Er erblickte und erklärte ihre Handlungen darin, erlaubet ihr, es auf den Tag meines Begräbnisses aufbewahrt zu haben. Johannes 12, Vers 7. Und weiter. Wahrlich, ich sage euch, wo irgend dieses Evangelium gepredigt werden wird, in der ganzen Welt, wird auch von dem geredet werden, was diese getan hat, zu ihrem Gedächtnis. Matthäus 26, Vers 13. So ist das, was in den Augen der Menschen verkannt und verachtet wurde. Er sah, dass die Tat aus einem Herzen kam, dem er, Christus, alles war, und das sich selbst in den Schatten stellte. Genauso lesen wir das auch von dem Heidenapostel Paulus, als er sagte, von mir sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesu Christi, durch welchen mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt nach Galater 4, Vers 16. Und genau dorthin, genau an diesem Punkt, will der Heilige Geist auch uns führen. Die Frage ist, ob wir uns dahin führen lassen. Und wenn wir uns nicht hinführen lassen, verbleibt in uns ein böses, rebellisches Herz. Aber ganz allein zu Jesu Füßen lernen wir diese Lektion. Und sonst nirgends. Und dort zu seinen Füßen wird alles offenbar. Und dort zu seinen Füßen erfahren wir Vergebung, Heil und Trost, wie auch diese Maria.
Wir könnten sagen, bald. Und möge der Herr den Tag beschleunigen, wird jede erlöste Seele sich ihm droben beugen und ihre Kronen zu den Füßen Jesu niederwerfen. Das kommt bald. Die einst am Kreuze für uns durchnagelt wurden, die Füße Jesu. Vor diesen Füßen werden wir unsere Kronen niederwerfen und werden sagen, dir allein gebührt die Ehre. Und mit ungeteiltem Herzen werden wir dann immer die Anbetung unseres Herrn, unbeeinflusst von einem schwachen Fleisch, unbeeinflusst von einem bösen Feind ihm bringen. Wir freuen uns auf diesen Augenblick, auf diesen Tag, wo alle Rebellion der Sünde ein Ende gefunden hat und wo Christus sich als der wirkliche Sieger auch in unseren Herzen erweisen kann. Das kann er jetzt noch nicht so, wie er's möchte. Dafür tragen wir noch einen verderbnisumgebenden Leib um uns. Aber der Herr hat uns einen Herrlichkeitsleib in Aussicht gestellt und wir wissen, dass alles, was Gott sagt, er einhalten wird, bis zum Schluss.
Mit ungeteilten Herzen werden wir dann immer die Anbetung darbringen ihm, der unser Herz gewann und unser Herz zu sich zog. Wenn er uns aber droben alles in allem ist, so soll er uns auch jetzt schon solches auf dieser Erde alles in allem sein. Denn
Jesus Christus ist derselbe gestern, heute
und in Ewigkeit. Und nach all dem Gehörten heute wird also nun die Frage aufgeworfen, wo ist dein gesegneter Platz? Wir haben heute gehört, wir haben heute erkannt, durch die Mitteilungen des Wortes Gottes, wo wir uns hinzuflüchten haben,
wo wir sein sollen,
wo wir gefunden werden sollen, wo der Herr uns finden will,
ob er dich dort findet, ob er mich dort sieht. Das ist jetzt die Frage, die wir vor dem Herrn zu beantworten haben.
Sag, kennst du die Belehrungen zu den Füßen Jesu, zu den Füßen des Herrn?
Ich bitte dich, suche sie. Du hast nur dann Verheißung zu finden, wenn du sie suchst. Die Schrift sagt, wer sucht, der wird finden. Also wollen wir die innige, die tiefe Gemeinschaft, die ungetrübte Gemeinschaft, abseits böser Herzen suchen, solange er heute sich uns erweist als der Segnende, als der Lebensspendende, als der Bewahrende und Gebende. Er ist der, der sich angemeldet hat, wiederzukommen. Und er sagt, und mein Lohn mit mir. Amen.